Ja, ich habe dann herzlich begrüßt zur heutigen Vorlesung. Wir haben das letzte Mal, haben wir uns befasst mit der egalitären Vision der Aufklärung befasst. Ich habe Ihnen erzählt, das war damals natürlich etwas ganz Revolutionäres, dass man die Menschen ermutigt hat, kritisch zu denken, Autoritäten zu hinterfragen. Und das Grundprinzip ist klar, alle Menschen werden als freie und gleichberechtigte angesehen, ungeachtet ihrer faktischen Differenz. Vor dem Gesetz sind alle gleich. Das führt in der Gesellschaft zur Demokratie, Rechte für alle und zwischen Völkern zum Völkerrecht. Im Grunde genommen garantiert ja die Verfassung dem Bürger, der Bürgerin, Bürger sind alle, also ich bitte um Entschuldigung, wenn ich beim Gendern nicht perfekt bin, ich bin da nicht routiniert. Der Staat, der Bürger.
Die Bürger haben eben die Macht geht ja vom Volk aus, so steht es in der Verfassung. Und der einzelne Bürger muss sozusagen vor dem Staat geschützt werden. Denn die Verfassung schützt den Einzelnen vor Übergriffen des Staates. Und im österreichischen Grundrecht sind daher auch viele dieser wichtigen Aspekte festgehalten. Recht auf Gleichheit aller Staatsbürger, das ist ganz wichtig. Recht auf Leben, Recht auf persönliche Freiheit, Recht auf Unverletzlichkeit des Eigentums, da kann es dann natürlich auch Probleme geben. Und ganz wichtig ist das Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit. Da haben wir ja schon davon gesprochen. Das ist ganz wichtig. Recht auf Datenschutz und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe im Grundgesetz verankerter Rechte. Und wenn wir uns mit der Frage befassen, was ethisch gerechtfertigt ist, dann könnte man eben sagen, eine Handlung ist dann ethisch gerechtfertigt, wenn sie von denen gebilligt werden kann, die von ihren Folgen betroffen sind. Also nehmen wir mal jetzt umweltethisch die Frage, schauen wir in die Geschichte zurück und schauen wir uns jetzt zum Beispiel den Karst an. Die Leute, die dort wohnen, während die sagen, ja, die Venezianer, die den wunderbaren Wald abgeholzt haben und sozusagen den Karst zu dem kargen, öden Gebiet gemacht haben, das er heute ist, sind die, wenn man die fragt, war das richtig, dass.
Dann ist wahrscheinlich so, dass man sagt, na, also wir sind eigentlich nicht einverstanden, was man da gemacht hat. Also im Grunde genommen muss man immer die Frage stellen, jetzt auch, wie werden künftige Generationen über uns denken?
Ja, also das ist meiner Meinung nach ein wichtiges Grundprinzip. Wir kommen jetzt zur Frage, was Moral ist. Und jetzt eine Definition. Moral ist die außerwissenschaftliche Bemühung um das richtige Handeln. Jedenfalls kann man eben sagen, Moral ist die geltende Sitte. Und wichtig ist zu sehen, dass die Moral gruppenspezifisch, kulturspezifisch ist und auch einem zeitlichen Wandel unterworfen ist. Also man spricht ja von der Kampfmoral einer sportlichen Riege, man spricht von der Arbeitsmoral in einer Firma und so weiter. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Moral ist wandelbar. Und sie umfasst die jeweils für eine Gruppe geltenden Handlungsrichtlinien. Und wie schon gesagt, sie sind einem Wandel unterworfen. Nicht war es vor nicht allzu langer Zeit noch durchaus moralisch gerechtfertigt, dass man sich Sklaven gehalten hat und die auch noch Lust und Laune bestraft hat, wenn sie nicht das gemacht haben, was man will. Ja, sieht man das heute anders. Also es hat sich viel geändert und wir kommen dann. Und es gibt eben klarerweise auch heute noch kulturspezifisch ganz grundlegende Unterschiede, was in der einen Kultur verboten ist, ist in der anderen erlaubt und umgekehrt. Wenn man sich so vorstellt, es gibt ja sogar Fälle, wo meinetwegen, wo der Vater die Tochter verheiraten will und sie weigert sich und brennt mit ihrem Mann, den sie liebt, durch. Ja, dann schickt der Vater den Bruder seiner Tochter, also seinen Sohn hin, um die Ehre der Familie zu retten, und dann fließt Blut. Also sowas gibt es auch, nicht? Das, also Ehrenvorstellungen und Blutrache und ähnliches, wo man eben ganz, ganz verschiedene Moralen findet. Manche unserer heutigen Moralvorstellungen werden im Urteil künftiger Generationen als rückständig oder inhuman gelten. Mit dem kann man auch wahrscheinlich rechnen. Jedenfalls bedeutet moralisch gemäß der herrschenden Moral und in Bezug auf den jeweiligen Gegenstand. Ja, es gibt klarerweise eine Beziehung zwischen Rechten und Pflichten. Ein Säugling hat nur Rechte, der hat keine Pflichten. Der hat das Recht, dass er gut behandelt wird. Aber schon ein Kleinkind muss lernen, dass andere auch Rechte haben, auf die man Rücksicht nehmen muss. Also wenn man zum Beispiel, wenn Kinder streiten mit ihrem Spielzeug und eines geht mit dem Mikado-Stäbchen aufs andere los, ja, dann muss man als Elternteil eingreifen und sagen, du, so das geht nicht, nicht. Und zur Not muss man dann den Täter oder die Täterin auch leicht zwicken und sagen, schau, das tut weh, das darfst nicht machen. Nicht? Also schon ein Kleinkind muss das lernen. Und je reifer ein Mensch wird, umso mehr ist er bereit, auch Pflichten auf sich zu nehmen. Das ist eine ganz klare Geschichte. Aber manche Erwachsene, selbst Wissenschaftler, sind ethische Kleinkinder geblieben. Also das habe ich oft erlebt. Und wir kommen jetzt gleich auch darauf, dass es verschiedenste Persönlichkeitstypen gibt. Psychologisch bezeichnete Merkmale wie Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie werden als dunkle Triade bezeichnet. Sie bestimmt die dunkle Seite der Machtausübung, das Verhalten von gefühllosen, manipulativen und empathielosen Karrieretypen. Der Narzissmus ist gekennzeichnet durch größten Wahn, alles besser wissen als andere, triumphieren über andere. Ich habe jahrelang war ich mit einem solchen Menschen befreundet. Es war immer wieder spannend, aber auch frustrierend. Und er musste sich immer bestätigen und immer der Bessere sein, immer recht haben. Alles, was er macht, ist das Bessere. Machiavellismus ist ein hinterhältiger Egoismus, bloßer Eigennutz. Und die Psychopathie, dass Psychopathen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie keine Empathie haben, kein Mitleid, kein Mitgefühl. Und so ein Psychopath, der kann einen Schwächeren zu Tode prügeln oder eine Frau oder ein Kind und empfindet einfach, er hat keine Empathie, keine Hemmung an einen anderen zu quälen. Und ich habe mal eine Dokumentation gesehen aus den USA und da wurde erklärt, ja, also in so einem Hochsicherheitsgefängnis, da ist ein ziemlich großer Anteil an Psychopathen, aber und der Prozentsatz in der Gesellschaft wurde, ich weiß jetzt nicht, ein paar Prozent angegeben. Aber nicht jeder Psychopath wird kriminell und manche Berufe oder in manchen Berufen sind also Psychopathen besonders tüchtig. Ne? Denken Sie an Gerichtsvollzieher, der kann, ohne dass ihm das persönlich nahe geht, einer alleinverdienenden Frau die letzten Hausgeräte wegpfänden und so weiter. Oder auch Banker und Bankbroker und so weiter, die ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Mitgefühl für die Opfer ihrer Tätigkeiten, ihren Gewinn maximieren. Also das gibt es natürlich. Und es gibt eben verschiedene Untersuchungen über Moral und da wird zum Beispiel also Jean Piaget und Lawrence Kohlberg sind zwei Forscher, die sich sehr intensiv mit Moral auseinandergesetzt haben. Da wird zum Beispiel einfach Amoral beschrieben. Das Verhalten orientiert sich an den Bedürfnissen wie Essen, Ruhe, Liebe. Heteronome Moral, man orientiert sich an einer Autorität, dem Verhalten anderer Freunde, Kollegen oder den Anordnungen mächtiger Institutionen. Und dann gibt es als dritte Stufe autonome Moral. Das Verhalten orientiert sich an inneren moralischen Prinzipien wie Freiheit, Gerechtigkeit, Kooperation und Wahrheit. Das Ganze wird dann noch stärker präzisiert. Der Typ 1, das Motiv, eigene körperliche Schäden und Verletzungen zu vermeiden. Typ 2, das Motiv, Vorteile und Vergünstigungen zu erlangen. Auch, warte, Moment, was war das jetzt? Ja, auch wenn dabei Nachteile in Kauf genommen werden müssen. Und dann ist ganz wichtig auch der Typ 3, Missbilligungen durch andere zu vermeiden, beziehungsweise die Anerkennung zu erreichen. Typ 4, das Motiv, die Gesetze und die Ordnung der Gesellschaft zu achten und zu ihrer Aufrechterhaltung beizutragen. Und Und sechstens eben das Motiv, die Würde jedes einzelnen Menschen zu achten und sein Handeln an den universellen Prinzipien der Gerechtigkeit, Vernunft und Logik zu messen, also im Sinne auch der Aufklärung. Ja, man hat vorhin die dunkle Triade erwähnt. Man wird auch, es gibt auch die helle Triade, die umfasst Kantianismus, also die Prinzipien der Aufklärung, Humanismus und Benevolenz. Benevolenz ist Wohlwollen. Und die helle Triade wird gekennzeichnet eben durch kritische Prinzipientreue nach dem kategorischen Imperativ, handle stets nach der Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Also allgemein verbindlich und keine Doppelmoral. Ich darf mir nichts herausnehmen, was ich nicht anderen auch zugestehe. Wertschätzung der Menschenwürde, Humanismus. Und Benevolenz, der Glaube an das Gute im Menschen und optimistisch offene Haltung. Und man erlebt ja selber auch, also ich gehöre zu den Optimisten, und das ist auch durchaus eine eigennützige Haltung, weil sie kennen alle den schönen Spruch, wie man in den Wald hineinruft, so hallt es zurück. Und da gibt es eine nette alte Geschichte. Sparta und Athen, die zwei großen Städte im alten Griechenland. Und auf der Verbindungsstraße in der Mitte ungefähr sitzt ein alter Mann, und es kommt ein Wanderer von Sparta nach Athen und sagt: Du, sag, wie sind die Leute in Athen? Sagt er: Wie sind sie in Sparta? Naja, da sind's arglistig, hinterhältig, wenn man nicht aufpasst, betrügen sie an und so weiter. Sagt er: Ja, genauso sind's in Athen. Ja, dann kommt nach kurzer Zeit einer in der anderen Richtung und sagt: Ja, sag einmal, wie sind die Leute in Athen? Und ich habe es jetzt nicht verwechselt, aber es ist wurscht. Und der sagt: Ja, wie sind sie denn in Sparta? Ja, da sind sie nett und freundlich und lauter, ja, man lebt sich gut mit ihnen. Ja, genauso sind sie in Athen. Also, wenn man die helle Triade im Menschen anspricht, dann ist das ganz was anderes, als wenn man die dunkle anspricht. Wenn man jemanden anlächle, kommt er lächelnd zurück. Wenn er ihn böse anschaut, dann wird er auch nicht lächeln. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Der deutsche Forscher Georg Lind hat über moralische Kompetenz geforscht. Und sie ist die Fähigkeit, Probleme und Konflikte auf der Basis innerer Prinzipien durch Denken und Diskussion zu lösen, statt durch Unterwerfung unter eine Autorität oder durch Befriedung der eigenen Bedürfnisse. Ja, jetzt wird die ganze Geschichte noch ein bisschen präziser, weil ja diese moralische Kompetenz sich im Laufe der Jugendentwicklung ausbildet. Also man fängt an mit der Amoral als Säugling, wo man und als Kleinkind, wo man seine Bedürfnisse befriedigt haben will. Und kann man das vielleicht eh lesen, hoffentlich. Ja, die Stufe 1, Strafe und Gehorsam, das Verhalten orientiert sich nicht an moralischen Ansprüchen, sondern an wahrgenommenen Machtpotenzialen. Das ist eben im Jugendalter, Stufe 2 ist dann, also es entwickelt sich die moralische Kompetenz im Laufe der Entwicklung und ganz wichtig ist eben zu sehen, dass die Kompetenz, die Moralkompetenz, die höchste Stufe im Ding ist, dass man auch die herrschenden Vorstellungen hinterfragt und sich gemäß der allgemeinen Prinzipien Verpflichtung auf Wahrheit und so weiter und die kritisch und die Verhaltensnormen, die in einer Gruppe gelten, auch kritisch hinterfragt. Also sich an den Prinzipien orientiert. Das erreichen, wie schon vorhin gesagt, nicht alle diese Kompetenz, sondern viele bleiben eben auf früheren Entwicklungsstufen und orientieren sich sozusagen ein bisschen opportunistisch. Ja, wie verhalte ich mich, dass die anderen mit mir zufrieden sind und eben nicht an allgemeinen Prinzipien. Sehr früh hat man schon Kardinaltugenden definiert, kommt von Lateinisch cardo, die Angel, also Tierangel, Maß, Klugheit, Starkmut, Gerechtigkeit. Und ich gebe da noch eine dazu, eine Tugend, und zwar intellektuelle Redlichkeit. Und die erzähle ich Ihnen gleich auch anhand von zwei Gedichten meines Lieblingsdichters Eugen Roth, also einer meiner Lieblingsdichter. Man kann sagen, redlich ist jemand, der andere nicht betrügt. Moralische Redlichkeit ist anspruchsvoll und man darf auch sich nicht betrügen. Und da gibt es ein nettes Gedicht. Ein Mensch, der was auch kommen möge, niemals, wenn anderen glatt belüge, lügt drum, denn dies scheint ihm erlaubt, zuerst sich selbst an, bis er's glaubt. Was er nun fast für Wahrheit hält, versetzt er dreist der ganzen Welt. Also das ist der eine Aspekt der intellektuellen Redlichkeit. Und der zweite Aspekt ist, dass man konsequent denken muss, nicht schlampig denken muss, dass man die Dinge zu Ende denken muss. Und auch da gibt es ein nettes Gedicht von Eugen Roth. Ein Mensch, der fühlt, wenn auch verschwommen, er müsste sich genau genommen im Grunde seines Herzens schämen, zieht vor, es nicht genau zu nehmen. Und das ist mir auch schon oft unterkommen, dass jemand sagt, na ja, ist ja nicht so, also ein bisschen schlampig denken, also nicht klar zu Ende denken, weil dann müsste man sich vielleicht im Grunde seines Herzens schämen und da zieht man es vor, es nicht genau zu nehmen. Also intellektuelle Redlichkeit ist, glaube ich, ganz wichtig heutzutage auch, dass man sich, ja, bitte.
Ich glaube, dass das letztendlich diese Strategie nicht funktioniert, nicht zu Ende denken. Weil diese Erwartung von Scham ja auch von Scham ist. Und die auch schon wirkt. Und
Ja,
man deswegen mit der auch
ja,
angehen muss,
ja,
wenn
ja.
wir
Ja,
vermeiden.
es gibt schamhafte Menschen und es gibt unverschämte Menschen. Ja. Ja, und Moral und Ethik sind was ganz Verschiedenes. Ethik entstand im alten Griechenland und hat ihren Ursprung im kritischen Vergleich unterschiedlicher Moralvorstellungen. Die alten Griechen haben eben bei verschiedenen Völkern, Kulturen beobachtet, da gibt es ganz verschiedene Moralvorstellungen. Und da hat man dann sich die Frage gestellt, ja, gibt es eigentlich allgemein verbindliche Handlungsrichtlinien? Und daraus ist dann die Ethik entstanden, ne, die man auch die praktische Philosophie nennt. Und Ethik sucht nach allgemein verbindlichen Grundsätzen. Ethik ist die praktische Philosophie, die Lehre von dem, was sein soll. Ethik geht auch keine Kompromisse ein. Ethik orientiert sich am sittlich Richtigen, nicht aber an den Zwängen, die der Mensch selbst zu verantworten hat. Sie ist nicht bereit zu Kompromiss. Also da vielleicht ein kleines Beispiel. Stellen Sie sich vor, in irgendeinem Büro arbeiten ein paar Männer und eine Frau in einem Raum und die Frau sagt eines Tages, Leute, ich bin schwanger und bitte schön, hört auf zu rauchen in meiner Gegenwart. Und jetzt könnte man sagt der, na, bisher habe ich 20 Zigaretten am Tag geraucht, machen wir einen Kompromiss, ich rauche von nun an nur mehr 10. Ne, das ist doch nett von mir. Und der sagt, na Moment, das stimmt nicht. Also in der Abwägung, worum geht's? Es geht um Bequemlichkeit und Rauchgenuss und um Gesundheit eines werdenden Kindes. Ne, was hat Vorrang? Gesundheit oder der Rauchgenuss? Ne, und da ist dann völlig klar, ja, Gesundheit hat Vorrang, bitte, wenn rauchen, dann überall, aber nicht hier. Also das wäre so ein ganz einfaches Beispiel, dass Ethik keine Kompromisse eingeht. Im Konfliktfall müssen eben konkurrierende Interessen gegeneinander abgewogen werden und das nennt man eben Güterabwägung. Ja, also es sind ein paar, die zuhören und da gibt's, ich weiß nicht, wie man das Mikrofon ausschaltet, aber ich bitte um Verständnis.
Kann man das Mikrofon ausschalten? Das hat man nicht gehört. Sollen wir mal
schauen? Ja, gut.
Kannst du auch kommen, bitte?
Ja. Ja, aber wir.
Das ist immer da. Ich glaube.
Ah, danke. Wunderbar. Ja, dann gehen wir auf die nächste Folie. Man unterscheidet verschiedene umweltethische Grundtypen. Und zwar, schauen Sie jetzt in die Mitte dieses Kreis, dieser Kreisgrafik, anthropozentrik. Anthropos, der Mensch, und anthropozentrik heißt eigentlich, dass der Umfang der Verantwortung sich nur auf den Menschen beschränkt. Also Anspruch auf ethisches Verhalten haben nur Menschen. Das ist aber nicht einmal nur die engste Kategorie, es gibt natürlich noch engere, es gibt den Ethnozentrismus, dass man sagt, also wir, ist ganz egal, die Religion A haben oder Religion B oder wir, die Hautfarbe haben oder die Sprache sprechen, wir sind, ethisches Verhalten ist nur gegenüber unserer Gruppe gefordert, nicht? Und nicht gegen andere. Wir erleben das heute in den USA, da spricht man eben, und das sagen sie auch offen, Exzeptionalismus. Also wir sind die Besonderen, auf uns bezieht sich, also wir müssen uns nicht allen Regeln unterwerfen, die für die anderen gelten. Aber gut, anthropozentrik. Und das ist eben die häufigste Moral. Also Menschen verdienen oder müssen anständig behandelt werden, aber schon Tiere gegenüber Tieren haben wir überhaupt keine Verantwortung. Mit denen können wir tun, was wir wollen. Die nächste Stufe, Die nächste Stufe ist die Pathozentrik. Pathein kommt von Leiden. Also gegenüber leidensfähigen Tieren haben wir auch insofern Verantwortung, als wir sie nicht unnötig leiden lassen sollen. Der nächste Umfang, also die nächste Erweiterung der Ethik, ist die biozentrische Ethik, mit der werden wir uns befassen, intensiver. Das ist die Ethik, die, wo ein Hauptvertreter Albert Schweitzer ist, alles, der die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben formuliert und auch gelebt hat. Also alles Leben verdient Respekt, Ehrfurcht, Schonung, Förderung. Alles, was Leben zerstört, ist eben unethisch. Dann gibt es noch einen weiteren Teil der Verantwortung, die holistische Ethik, dass wir eben sagen, ja, nicht nur die Tiere, ja, auch die Pflanzen, auch die Ökosysteme haben einen Eigenwert, auch die Mutter Erde, also viele Naturvölker empfinden es auch als Frevel, wenn man die Erde schändet, indem man da jetzt mit Baggern hineinfährt und sie auseinandernimmt und so fort. Das sind dann holistische Ansätze und da spricht man dann auch von der Gaia-Hypothese, Gaia, die Mutter Erde, die alles umfasst. Ja, und jetzt kommen wir zum anthropozentrischen Ansatz, also Verantwortung haben wir nur gegenüber Menschen und dann war die Ethik ja auch immer begrenzt auf das Hier und Jetzt, dass man sagt, ja, wie verhalten wir uns untereinander, Zukunft war kein Thema, aber ganz wichtig ist jetzt die Frage Anthropozentrik. Und da zitiere ich jetzt den deutschen Moralphilosophen Robert Spemann, der sehr tiefgreifende Überlegungen zu vielen dieser Themen angestellt hat. Ein Aufsatz, der da auch zitiert ist, technische Eingriffe in die Natur als Problem der politischen Ethik. Und da sagt er, der Mensch zerstört, wenn er die Natur zerstört, seine eigene Existenzgrundlage. Insofern geht es, wenn es um die Natur geht, stets um den Menschen. Dennoch, oder besser eben deshalb, ist es notwendig, die anthropozentrische Perspektive heute zu verlassen. Und er sagt dann weiter, denn solange der Mensch die Natur ausschließlich funktional auf seine Bedürfnisse hin interpretiert und seinen Schutz der Natur an diesem Gesichtspunkt ausrichtet, wird er sukzessive in der Zerstörung fortfahren. Er wird das Problem ständig als ein Problem der Güterabwägung behandeln und jeweils von der Natur nur das übrig lassen, was bei einer solchen Abwägung im Augenblick noch ungeschoren davonkommt. Bei einer solchen Güterabwägung wird der Anteil der Natur ständig verkürzt. Nur wenn der Mensch heute die anthropozentrische Perspektive überschreitet und den Reichtum des Lebendigen als einen Wert an sich zu respektieren lernt, nur in einer wie immer begründeten religiösen Verhältnis zur Natur wird er imstande sein, auf lange Sicht die Basis für eine menschenwürdige Existenz zu sichern. Der anthropozentrische Funktionalismus zerstört am Ende den Menschen selbst. Ja, ein schönes Zitat. Man kann das Ganze noch ein bisschen einfacher auch sagen. Der anthropozentrische Ansatz sagt, gesteht eben außermenschlichem Leben nur die Berechtigung zu, wenn es nützlich ist. Also etwas, was nützlich ist, ja, das schützt man, weil es ja für den Menschen erforderlich ist, ist nützlich, dient daher dem Menschen und daher muss man schützen. Was nicht nützlich ist, das braucht man nicht schützen, weil es geht ja nur um den Menschen. Die anderen Arten haben ja an sich keine Existenzberechtigung im Anthropozentrismus. Und jetzt kann man eben sagen, unser ökologisches Wissen ist so unvollständig, dass wir gar nicht ermessen können, welches Lebewesen im Gesamtzusammenhang in letzter Konsequenz nützlich für den Menschen ist oder nicht. Und auf diese Art kann man sagen, dass der anthropozentrische Ansatz insofern zu widerlegen ist, als er sein eigenes Ziel, nämlich eine lebenswerte Welt für den Menschen, nicht erhalten kann, weil er eben gar nicht zwischen nützlich und nicht nützlich unterscheiden kann. Aber Spemann hat das Ganze natürlich wesentlich schöner und prägnanter ausgedrückt. Jetzt kommen wir zu Albert Schweitzer, der die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben formuliert hat. Schweitzer hat ja in seiner Jugend auch erlebt, beschreibt er auch, dass er Angeln war und dann eigentlich auf einmal hat ihn das Mitleid mit den armen Fischen, die da zappeln und am Haken und an der Luft verenden, hat ihn gepackt. Und jedenfalls hat er das bereut und er hat auch gelitten drunter. Damals war Friedrich Nietzsche ein sehr beachteter Philosoph und Nietzsche hat eben sozusagen die Stärke und die Dominanz betont und wie wichtig es ist, der Wille zur Macht und ähnliche Dinge. Und das hat dem Schweizer auch nicht gefallen. Und jedenfalls hat er, Schweizer ist insofern ja auch beachtlich gewesen. Er war einerseits, er hat Medizin studiert, weil ihm klar war, wie, dass man Menschen helfen muss. Und er ist nach Westafrika gegangen, in eine französische Kolonie, Lambarene, in Westafrika, weil er eben auch gesehen hat, die Europäer behandeln die Afrikaner ganz schlecht, nützen sie aus, plündern das Land aus. Und er wollte was für diese Menschen tun und hat in Lambarene ein Spital geführt. Und er hat gerungen mit einem Buch. Er wollte also da einiges schreiben und seine Philosophie. Und es ist ihm alles nicht so klar gewesen. Und dann beschreibt er es auf einem kleinen Flussdampfer, ist er gefahren in einer Ortschaft, um Kranke zu besuchen. Und bei der untergehenden Sonne ein Flusspferd mit Kind gesehen. Und da ist ihm auf einmal eingefallen, ja, also Ehrfurcht vor dem Leben. Und das war dann sozusagen das Motto, nachdem er seine Philosophie ausgerichtet hat. Und der Kernsatz eben auf den, ja, also er hat eben gesagt, die Natur ist gnadenlos und voller Leiden. Also wenn man sich anschaut, meinetwegen irgendwelche Filme, wie es da in der Serengeti zugeht, wie da Löwen irgendwelche Beutetiere reißen oder Hyänen, und die fangen schon zu fressen an, bevor das Beutetier tot ist. Ja, also der Tod in der Natur ist sicher nicht das Angenehmste. Und die Natur ist gnadenlos und voller Leiden, aber mit dem Menschen ist ein Wesen mit der Fähigkeit zum Mitleid in die Welt gekommen. Und Albert Schweitzer hat eben diesen Kernsatz formuliert: Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Und er sagt dann, Ethik besteht also darin, dass ich die Nötigung erlebe, allem Willen zum Leben die gleiche Ehrfurcht vor dem Leben entgegenzubringen wie dem eigenen. Damit ist das denknotwendige Grundprinzip des Sittlichen gegeben, Gut ist, Leben zu erhalten und Leben zu fördern. Böse ist, Leben vernichten und Leben hämmern. Das ist eine sehr radikale Formulierung. Und er hat dann auch gesagt, besonders befremdlich findet man an der Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben, dass sie den Unterschied zwischen höherem und niederem, wertvollerem und weniger wertvollen Leben nicht geltend mache. Sie hat ihre Gründe, dies zu unterlassen. Das Unternehmen allgemeingültige Wertunterschiede zwischen den Lebewesen zu statuieren, läuft darauf hinaus, sie danach zu beurteilen, ob sie uns als Menschen nach unserem Empfinden näher oder ferner zu stehen scheinen, was ein ganz subjektiver Maßstab ist. Wer von uns weiß, was das andere Lebewesen an sich und in dem Weltganzen für eine Bedeutung hat? Im Gefolge dieser Unterscheidung kommt dann die Ansicht auf, dass es wertloses Leben gebe, dessen Schädigung und Vernichtung nichts auf sich habe. Unter wertlosem Leben werden dann je nach den Umständen Arten von Insekten oder primitive Völker verstanden. Also auch eine ganz radikale Sicht, die immer wieder natürlich auch Widerspruch hervorgerufen hat. Albert Schweitzer sagt dann weiter, es ist also jedem von uns auferlegt, im Einzelfall zu entscheiden, ob wir vor der unausweichlichen Notwendigkeit stehen, Leiden zu verursachen, zu töten und uns damit abzufinden, dass wir eben aus Notwendigkeit schuldig werden. Die Sühne müssen wir darin suchen, dass wir keine Gelegenheit versäumen, lebendigen Wesen Hilfe zu leisten. Und das ist, glaube ich, eine ganz grundlegende Haltung, weil sie auch, wir kommen ja gleich dann dazu, welche Bedeutung dieser biozentrische Ansatz für die Umweltethik hat, aber ich sage es gleich jetzt dazu. Wenn man das jetzt auf unsere Lebensweise bezieht, dann wird jeder von uns, der sich bemüht, möglichst umweltschonend zu leben, drauf kommen, ja, Moment, aber das gelingt mir eigentlich nicht ganz. Und da in dem Punkt könnte ich es eigentlich besser machen, aber aus Bequemlichkeit oder weil ich die und die Vorliebe habe, mache ich halt das doch, obwohl ich weiß, ja, besser wäre es für die ganze Welt, wenn ich das nicht machen würde. Und also jeder muss erkennen, dass er selber Teil des Umweltproblems ist. Und weil wir das erkennen, müssen wir schauen, ob wir uns an Lösungen beteiligen können. Das ist also eben wichtig zu sagen, also ich bin eh so gut, ich mache eh alles richtig und so geht es nicht. Und Albert Schweitzer sagt eben dann auch, nur subjektive Entscheide kann der Mensch in den ethischen Konflikten treffen. Niemand kann für ihn bestimmen, wo jedes Mal die äußerste Grenze der Möglichkeit des Verharrens in der Erhaltung und Förderung von Leben liegt. Er allein hat es zu beurteilen, indem er sich dabei von der aufs höchste gesteigerten Verantwortung gegen das andere Leben leiten lässt. Nie dürfen wir abgestumpft werden. In der Wahrheit sind wir, wenn wir die Konflikte immer tiefer erleben. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, das gute Gewissen ist eine Erfindung des Teufels. Das gute Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Und wenn ich sage, ich habe eh einen Cut im Auto oder ich habe jetzt um teures Geld ein Elektroauto kauft, also super, ich bin ja eh ein Vorbild, ne? Und warum mir sonst keine Gedanken machen, ne? Da kommt die Ethik zum Stillstand. Sondern ich muss immer, je mehr ich mir dieser Konflikte bewusst bin, umso näher bin ich in der Wahrheit.
Aber ist es nicht ein hoher Anspruch?
Natürlich,
Hoher Anspruch.
selbstverständlich. Wenn wir uns Homo sapiens nennen, dann kann kein Anspruch zu hoch sein.
Ja.
Man muss sich immer an dem Höheren, an dem Wertvolleren orientieren. Und nicht sagen, der macht es ja auch, deswegen darf ich es auch machen. Nicht? Obwohl es mir eigentlich nicht richtig erscheint. Aber es machen ja die anderen auch. Nicht nein, sondern ich muss mich an den orientieren. Also ich will ja, ich will mich an guten Beispielen orientieren. Und
Ich möchte auch was hinaus, und zwar, also, dann wäre das ein zu hoher Anspruch. Also, vielleicht ist ja auch unsere Gesellschaft.
naja, aber das, Entschuldigung, das hat er ja vorhin schon gesagt. Jeder muss für sich entscheiden. Niemand kann sagen, du musst das so machen, sondern jeder ist herausgefordert, im Sinne dieser Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben, sich weiterzuentwickeln. In der Wahrheit sind wir, wenn wir die Konflikte immer tiefer erleben, sagt er. Also wenn Sie zum Beispiel Ihre Ernährung hernehmen und sagen, ich brauche dreimal in der Woche esse ich Fleisch oder so und billig muss es sein, dann gehe ich halt in den Supermarkt, woher das kommt, ist mir egal. Dann fangen Sie an weiterzudenken, sagen, Moment, na, also so oft brauche ich nicht Fleisch essen, vielleicht höre ich überhaupt ganz damit auf. Und wenn, dann schaue ich, wie ist das produziert worden und so weiter. Und sie können sich weiterentwickeln. Ne? Und niemand sagt, du darfst kein Fleisch essen. Nein, aber das musst du mit dir selber ausmachen. Ne? Und wenn einer eben hohe Ansprüche hat und dann sagt er, naja, aber jetzt habe ich doch aus Biohaltung und so weiter mir ein Händel vergönnt. Ne? Naja, aber dann muss ich mich auch fürs Leben einsetzen und muss ich mich für gesunde Haltung und gegen tierquälerische Haltung einsetzen und so weiter und sage, ja, da habe ich eine Sünde begangen, aber da investiere ich auch Energie und Gedanken und Lebenszeit in Richtung einer Lösung und oder Minderung der Probleme. Also das ist eben das Positive an Albert Schweitzer, dass er den Konflikt bejaht. Und das menschliche Leben besteht ja darin, wie man mit Konflikten umgeht. Und nicht sagt, so ist gut und so ist es gut, wer das nicht macht, ist böse. Und das ist die eine und die richtige Wahrheit und alles andere ist Fake News und so weiter. Man sagt, na Moment, es gibt Konflikte und immer schauen, wie gehe ich da um. Und da sagt er dann eben auch, die Wahrheit einer Weltanschauung hat sich darin zu erweisen, dass das geistige Verhältnis zum Sein und zur Welt, in das wir durch sie kommen, innerliche Menschen mit tätiger Ethik aus uns macht. Wir kommen dann noch, das erscheint mir als wichtig in der nächsten Zeit, ich weiß jetzt nicht wann, aber zu den drei Begriffen Wirklichkeit, Realität und Wahrheit. Und deswegen, es passt zu dem sehr gut zusammen. Und
Ich finde das auch, ich will auch gar nicht sagen, ich finde das jetzt, ich find das interessant, was er da sagt.
bitte?
Ich finde das interessant, was er zu sagen hat.
Ja.
Ich finde das auch, ist auf jeden Fall bedenkenswert. Ich habe mich jetzt auch nicht so weit damit auseinandergesetzt, dass ich jetzt wirklich dagegen argumentieren will. Ich will nur,
Nein, nein,
das
das
ist
ist.
gerne, so ein Gedanke, das würde ich gerne noch so mit in den Raum stellen. Vielleicht spielt er vielleicht später noch eine Rolle. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann spielt ja bei der Ethik von Albert Schweitzer, sind wir auch am Anfang schuldig. Wir haben zwar das Potenzial, uns da irgendwie weiterzuentwickeln und damit umzugehen, aber wir sind irgendwie erstmal schuldig.
Ja.
Und das gute Gewissen ist eine Erfindung des Teufels. Ich glaube, dass, also ich bin halt der Meinung, Das schlechte Gewissen ist auch, kann auch ganz schön hemmen und
Natürlich.
ganz schön irgendwie bis hin zu personalisieren. Also ich
Naja,
glaube, das sind einigen.
auf das wollte ich eingehen auch, dass ich sage, es gibt gute Gründe, auch gegen schlechtes Gewissen zu argumentieren und zu sagen, das belastet ja, betrügt ja und so weiter und Leuten ein schlechtes Gewissen machen, ist auch nicht das Anständigste. Aber im Grunde genommen bin ich eher auf der Seite von Albert Schweitzer und sage eben, wie er da eben auch sagt, die tätige Ethik hat sich im praktischen Leben ständig zu bewähren. Wahrheit bewährt sich. Das geht ja schon aus dem Wort hervor. Ja, und was ist die Bedeutung dieser schweizerischen Ethik? Die biozentrische Position ist eine tragfähige Basis der Humanität. Wenn ich nicht zwischen wertvollen und weniger wertvollen Lebewesen unterscheide, ja, dann ist das die solideste Basis gegen Rassismus zum Beispiel. Also wenn ich Ehrfurcht vor dem Leben, da ist so selbstverständlich, dass alle Menschen eine Familie sind und dass man da, wenn man schon nicht von unwerten Insekten spricht, ja dann schon überhaupt nicht von unwerten Menschen. Also eine gute Basis für Humanität. Und das habe ich schon angedeutet. Ganz wichtig ist in der schweizerischen Ethik die Bejahung des Konflikts als unaufhörliche Lebensaufgabe. Also es geht nicht darum, also es geht darum, eigentlich mit Konflikten gedeihlich umzugehen und nicht zu glauben, dass man ohne Konflikte, dass man sozusagen eine allgemeingültige Wahrheit schaffen kann. Das wache Gewissen führt zu einem tieferen Mitweltbewusstsein und konsequenterem Handeln. Und immer ist die Frage zu stellen, habe ich genug getan? Und die Antwort ja, wäre in den meisten Fällen Selbstbetrug. Wenn man immer mehr hätte machen können im Sinne der Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben. Ein Schnitzel weniger essen oder bestimmte andere Sachen unterlassen. Und ja, also wie gesagt, erkennen, dass jeder von uns, auch wenn er sich bemüht, ein sozusagen ökologisch nicht verschwenderisches Leben zu führen, macht sich schuldig als Teil dieser Gesellschaft, die einfach einen zu großen Fußabdruck hat und so weiter. Daher unsere Verpflichtung, uns auch mit den Lösungen auseinandersetzen.
Man muss eine praktische Ethik im Leben auch praktisch anwendbar sein.
Ja, natürlich. Ja, davon ist ja die ganze Zeit die Rede.
Aber wir können ja nicht immer schuldig sein.
Ja, freilich, weil Sie können ja auch, Sie, genauso wie Sie immer ein bisschen schuldig auch sind, können Sie ein bisschen engagiert sein für die Erhaltung des Lebens, sich für Naturschutz engagieren, sich für eine menschlichere Behandlung der Nutztiere einsetzen, sich für ökologische Landwirtschaft einsetzen, die nicht die Bodenfruchtbarkeit unterminiert und so weiter. Also sie können sich im Sinne einer zukunftsfähigen Entwicklung, die dem Wohl vieler Lebewesen, auch nicht nur der Menschen, dient, können sie sich Verdienste erwerben als Kompensation für ihre ständige Schuld, die sie haben. Und wenn sie gut sind, wird die Schuld immer kleiner und ihr Beitrag zu den Lösungen immer größer.
Ja, und die Frage ist, ob das Leben dann noch einen Wert hat, also jenseits dem moralischen. Ob
Ja,
das
das
vielleicht noch.
ist eine ganz wichtige Frage, mit der jeder selber sich auseinandersetzen muss. Da ist der Viktor Frankl wieder eine gute Adresse, sich da zu orientieren.
Ja, deswegen bin ich der Meinung, so eine praktische Idee müsste das irgendwie berücksichtigen. Das ist irgendwo auch, also im Individuum. Oder
Also ich habe eigentlich das Gefühl, dass Ihre Frage jetzt schon mehrmals beantwortet wurde. Na, was meinen die anderen, bitte? Bitte ein bisschen lauter, ich glaube, ich höre schon ein bisschen schlecht.
Mit einem guten Gewissen morgen nicht so. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil das ein Leib ist, also weil ich in der Umwelt schade. Oder gibt es wenig Lärm, aber schlechtes Gewissen und das treibt mich dazu, dass ich immer noch haben. Ich glaube nie, dass es das gute Gewissen so ist. Oder so.
Aber ist die Motivation nicht quasi das Versprechen eines guten Gewissens?
Ja, eben, aber aus dem schlechten Gewissen.
Genau, aber wenn sich dieses Versprechen nie erfüllt, wird dann die Motivation bestehen bleiben, oder?
Ich glaube, es ist schwierig, wenn man es da mal nachdenkt, weil dort muss man eigentlich sagen, okay, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich in der Umwelt und in den und ich sollte dann, okay, na, ich will ein bisschen reduzieren. Bin ich schon einen Schritt im besseren Gewissen. Also ich kann nie das Ganze erfüllen, die Leute, das ganze Gewissen, aber ich sage, okay, ich mache den ersten Schritt in die Richtung des guten Gewissens.
Ja, also ich glaube, man kann vielleicht das so sagen, das nicht gute Gewissen muss ja sozusagen belastet natürlich, aber wenn ich im Sinne von Schweizer jetzt sage, als Sühne muss ich das und das machen und ich kann mich von der Belastung des schlechten Gewissens ja weitgehend befreien, indem ich mich jetzt engagiere für irgendwas und sage, ja, da bin ich, das ist ein Schlechtpunkt für mich, aber da habe ich immer wieder gute Punkte erworben und jetzt braucht mich das schlechte Gewissen nicht mehr zu belasten, weil ich habe es kompensiert mit einer positiven Tat.
Ja, aber in unserer Gesellschaft kann man ja, glaube ich, gar, also man sieht ja so in der westlichen Gesellschaft, wir schaffen ja so viel Schlechtes. Wie viel Gutes muss man tun, dass man da.
Ja, man muss zumindest einmal anfangen damit.
Ja. Ich erwarte das jetzt
Ne?
von den
Weil,
Videos.
und das ist auch klar. Also ich sage dann auch immer wieder dazu, keiner von uns kann dann sagen, ja, also ich habe eh viel mehr Gutes getan als Schlechtes. Nein, das nicht. Aber im Grunde genommen geht es einfach darum, gewissenhaft seinen eigenen Lebensstil in der Auswirkung auf das Gesamte zu bedenken. Ne? Da sagt er eben, in der Wahrheit sind wir, wenn wir die Konflikte immer tiefer erleben. Ne? Wenn man eben nicht sagen, ja, das ist eh alles in Ordnung, was ich mache, sondern sagt, Moment, eigentlich, ja, das billige Hemd, was ich mir da gekauft habe, wo ich so stolz war drauf, dass das nur so und so wenig gekostet hat. Im Moment, das ist möglicherweise in Bangladesch erzeugt worden und da sind Leute ausgenutzt worden. War das gut, dass ich da Geld gespart habe? Hätte ich nicht vielleicht einen anderen Kauf machen sollen? Ne? Dann unterstützt man eben bei sich jetzt irgendeine Initiative, die in der dritten Welt positive Aktionen macht. Ne? Also, und dann komme ich mit Leuten in Verbindung, in Kontakt, die ein ganz ein wichtiges Anliegen in der Richtung verfolgen, in der Richtung verfolgen. Und man kommt immer mehr drauf, wie verwoben alles ist. Und auch natürlich, wie viele großartige Leute es gibt, die mit sehr viel Einsatz und sehr viel Wissen Dinge betreiben, wo man sagt, ja, großartig, wusste ich gar nicht, aber es ist schön, davon zu hören. Und vielleicht kann ich mich da ein bisschen unterstützend beteiligen. Also all diese Dinge ein bisschen wacher werden, ein bisschen Bewusstsein gewinnen, was man Nicht nur, was man eben auch für Belastungen in die Welt bringt, allein indem man mittut in unserer Gesellschaft.
Ich kann es jetzt leider besser vorstellen können. Ich würde jetzt nicht vom Gewissen reden, sondern vielleicht mehr von Abwehrmechanismen oder so, also Dissonanz, dass die Menschen dann sagen, okay, heute habe ich schon kein Fleisch gegessen, ich bin jetzt häufig oder so, sondern das nicht mit dem Gewissen, sondern eher für Abwehrmechanismen zu vergleichen und quasi den. Also das machen ja viele Leute, machen das ja auch. Das Gewissen haben. Ich glaube, das Gewissen, dass ich besser verstehen kann, das würde ich glaube, das Gewissen von weglassen. Einfach zu denken, dass ja viele Leute so handeln, weil sie sich ein Platz schön leben oder keine Ahnung, was sie verdrängen oder was sie nicht.
Ich versuche zu sehen, dass das Schönreden eigentlich auch also komplett ins Auge zu bringen. Also, dass es generell ein Bedürfnis des Menschen irgendwie auch gut zu sein. Und dem dann mit so einer Ethik zu konfrontieren, in der er niemals das sein kann, da sehe ich halt ein Problem, irgendwie, sich überhaupt dieser Ethik unterzuordnen. Das sehe ich halt eine Schlacht irgendwie bei Ethik.
Ja, aber Ethik ist ja immer die Ethik eigentlich immer das Beste. Und das heißt jetzt nicht, ja. Dass die Ethik mit Menschen fällt. Das ist ja auch. Das muss man sich dann auch eingestehen, wie es gleich manchmal nicht. Aber verstehst du, dass ich ein Feld des Gewissens angehe, ist vielleicht nicht die beste Lösung. Aber man muss schon einfach das Wissen haben, man könnte schon immer besser sein. Und man könnte immer besser sein.
Na, ich will vielleicht auch noch ein Beispiel nennen. Ich bin einmal eingeladen worden, einen Vortrag zu halten, vegane Lebensweise aus humanökologischer Sicht. Und ich bin ja Humanökologe und wir haben jetzt sehr viel von Fleischessen geredet, dass das eine Belastung des Planeten darstellt. Und ich habe damals eben auch gesagt, ja, also die vegane Ernährungsweise ist durchaus begrüßenswert, aber sozusagen im Sinne der Ehrfurcht vor dem Leben ist sie nicht das, was mir das Allerbeste erscheint. Erstens mal sagen Agrarwissenschaftler, mit veganer Lebensweise könnte man die Menschheit nicht ernähren, nicht? Weil der Wiederkäuermagen ganz wichtig ist, minderwertige Pflanzenmasse in hochwertiges Eiweiß zu verwandeln. Und ich habe eben die Ansicht vertreten, wenn ein Veganer sagt oder eine vegane Konsumentin sagt, also meinetwegen darf kein Tier sterben, dann sagt sie eben auch, und meinetwegen soll auch kein Tier in der Landwirtschaft leben. Und jetzt gibt es die andere Sicht, dass ich sage, wenn ich zum Beispiel eine aussterbende Hühnerrasse, Altsteirer oder Sulmtaler, die sterben nicht aus, aber sie sterben nur dann nicht aus, wenn man sie weiter kultiviert. Wenn ich die halte, gut halte, glückliche Hühner, die laufen frei herum, führen ein schönes Leben. Und im Gegensatz zu dem, wenn sie vom Fuchs oder vom Marder umgebracht werden, was nicht lustig ist, sterben sie schmerzlos. Und die Hähne, die ich nicht weiterhalten will, die verzehre ich dann. Dann ist es meiner Meinung nach kein Verstoß gegen die Ehrfurcht vor dem Leben. Weil ich hab eben also ein Bauernbetrieb, wo Tiere gut artgemäß leben, ist durchaus im Sinne der Ehrfurcht vor dem Leben, da habe ich Leben gefördert. Und wenn ich einem Tier ein artgerechtes Leben verschaffe, wenn ich die Möglichkeit habe, glückliche Hühner zu haben, und habe ich gehabt, und meine Tochter hat sie, und wenn man sieht, wie da die Glucke mit den Küken umrennt und was das Ja, dann habe ich kein schlechtes Gewissen, wenn ich ab und zu ein Hähnchen verzehre. Ja? Also nur als Beispiel, wie differenziert man die Dinge auch sehen kann. Ne? Wenn ich sage, ich fördere Leben, indem ich eben artgemäß Nutztiere halte, denen ein gutes Leben verschaffe, einen schmerzlosen Tod, dann brauche ich kein besonders schlechtes Gewissen haben, wenn ich sie dann auch verzehre. Ja? Aber da denkt jeder, darf und soll anders denken. Aber
Das ist konsequent.
ja, also ich glaube schon, und ich habe mich dafür interessiert, aber habe es nie ganz genau herausgefunden, ob Albert Schweitzer Vegetarier war oder nicht. Aber jedenfalls, und das geht's einfach, ne, dass man sagt, ja, wenn schon, ne, wenn schon Fleisch, dann sollte es von einem Tier kommen, das ein artgemäßes Leben geführt hat, das nicht gequält worden ist bei seiner Haltung. Gut, ja, also einfach zum Nachdenken. Und jetzt stehen wir natürlich vor der Frage, wie wird man in 100 Jahren über unseren heutigen Lebensstil und über unsere heutige Datenlosigkeit urteilen? Und die werden dann sagen, Moment, die haben doch, das kann man alles nachlesen, die haben da alles gewusst, alles haben sie gewusst. Und was haben sie gemacht? Die haben die Umwelt zerstört, haben die Erde ausgeplündert, haben Arten vernichtet. Mein Gott, wie schön hätte das gewesen sein damals, wenn man da in den Wald gegangen ist und da waren alle möglichen Tiere, die es heute nicht mehr gibt. Nicht? Also das ist, glaube ich, ganz wichtig und zu erkennen, ich betone das noch einmal, wenn man über Zukunft redet, dann sind es nicht die nächsten zwei, drei Generationen, sondern das sind womöglich tausende Generationen. Nicht, wie lange die Biosphäre, die wird noch ein paar Milliarden Jahre existieren. Welche Rolle spielt der Mensch da? Nicht? Und welche Rolle spielen wir heute in der Veränderung der Ökosphäre? Nicht? Und die Menschen werden ja heutzutage, man spricht ja heute vom Anthropozän, von dem erdgeschichtlichen Zeitraum, wo der Mensch die stärkste gestaltende Kraft in der Ökosphäre ist. Und wir kommen auf das noch zu sprechen. Gut. Ja, ich sage dann immer, es reicht ja nicht, über die Mitläufer und Unterlassungstäter des Dritten Reiches den Stab zu brechen, wie uns das beinahe täglich in den Medien vorgeführt wird. Wir müssen Lehren aus der Geschichte ziehen und fragen, wo liegt Mitläufertum und Datenlos und Unterlassungstäterschaft heute? Nicht? Weil es gibt auch Personen, die zu Recht von Zukunftskriminalität sprechen. Und es gibt den Grundsatz in der Rechtsprechung, den Dolus Eventualis, Nachteile oder Schäden für Dritte billigend in Kauf nehmen, ist eine strafbare Handlung. Und da ist Schädigungsabsicht gar nicht erforderlich. Sondern wenn ich etwas tue, wo ich weiß, aha, da kommen andere zu Schaden, wäre das Dolus Eventualis. Wenn man sich heute anschaut, jetzt irgendwelche großtechnische Entwicklungen und andere Sachen, man sagt, ja, da kommen viele zu Schaden. Also das ist, aus dieser Sicht sind es im Grunde auch kriminelle Handlungen. Ja, Humanismus kann man sagen, Autonomie des Geistes, Humanität als Bildungsideal, das Bestreben, das Individuum auf die Höhen des reinen Menschentums zu heben, klingt auch sehr schön. Und es gibt aber da verschiedene, den anthropozentrischen Humanismus, der ist im europäischen Denken tief verankert. Aus der Sonderstellung und Überlegenheit des Menschen folgert er, dass diesem eine absolute und privilegierte Vorrangstellung gegenüber allen anderen Lebewesen zukomme. Und das ist der anthropozentrische Humanismus. Und diese Formrangstellung wird oft damit begründet, dass die Natur keine Idylle ist, sondern ein gnadenloser Kampf ums Überleben. Es sei daher ganz natürlich, wenn der Mensch gegenüber den anderen Lebewesen rücksichtslos seine eigenen Interessen verfolgt. Und die Sonderstellung des Menschen anzuerkennen, muss aber nicht in der humanistischen Überheblichkeit liegen, sondern kann auch in artübergreifender Humanität zum Ausdruck gebracht werden. Und da geht es eben einfach darum, zu erkennen, dass die schweizerische biozentrische Ethik eine solide Basis für die Humanität ist.
Ich finde es immer wichtig, das auch zu betonen, dass es tatsächlich ja auch mal so war, oder?
Also das war's?
Die Umwelt war mal so für den Menschen. Also der Mensch hat die Umwelt wirklich mal so erfahren. Beziehungsweise die war wirklich mal. Dieses Verhältnis war wirklich mal in Wahrheit. Also da kommt der Mensch her, da ist herausgewachsen. Und da hat er seine Begriffe begründet.
Ja.
Das ist, glaube ich, richtig mitzudenken. Also, dass sich um die Realität durchaus schneller verändert als
unsere. Ja, jetzt kommen wir eh zum Tierschutz. Kurz, ist Massentierhaltung Tierquälerei? Da gibt es ja lange Diskussionen drüber. Es gab ja auch Zeiten noch, die ich gut erlebt habe, wo Pelztierzucht zugelassen war. Da waren in kleinen Käfigen, hat man Nerze gehalten und die sind da so rundherum gelaufen in dem Gitterkäfig. Und wenn man gesagt hat, das ist Tierquälerei, na, schauen Sie, ich bin ja interessiert an optimalen Pelzen und den Tieren geht's gut, sonst hätten sie ja nicht so einen schönen Pelz. Nicht? Und das ist keine Tierquälerei und die kriegen ja den Futterbrei da eh, haben genug zu fressen und so weiter. Ja, man braucht sich ja dann nur solche Sachen anschauen und erkennen, dass ganz wichtig ist, eben auch zu erkennen, dass, und zu verstehen, dass das Ausleben von Instinkthandlungen, dass das Selbstzweck ist, als Lustgefühl hervorruft. Also wenn Hühner zum Beispiel scharren können und blüten können und Sandbaden können und so weiter, ist das ganz was anderes. Und sozusagen Antriebe, Angeborene unterlassen müssen, ist Frustration. Also unter solchen Bedingungen kann man keine Hühner artgerecht halten oder Schweine auf diese Art. Ja, ein gescheiter Mann hat dabei gesagt, erst der Mensch hat das Schwein zur Sau gemacht. Hühnerhaltung kann man auch so betreiben, natürlich nicht in Massen Eier ernten auf diese Art. In Costa Rica, wo ich öfter war und mich in Naturschutzfragen betätigt habe, da werden Schweine nicht in Ställen gehalten, die rennen dort frei herum. Die Rinder sind auch in freier Natur. Und ich bin da auch am Rio Bonito gewandert. Ein paar Schweine haben mich begleitet und Früchte, die runtergefallen sind, haben wir gegessen, die Schweine und ich. Und dann haben sich die so wohlig in den Rio Bonito hineingelegt. Und da habe ich dann auch gemerkt, was es heißt, sich sauwohl zu fühlen. Ja, Tierversuche in der Medizin ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und da ist wiederum Robert Spemann auch sehr grundlegend hat sich zu Wort gemeldet, rechtfertigt jeder beliebige Vorteil des Menschen jedes beliebige Leid von Tieren, ist seine Frage. Und er sagt dann, in unserer christlich-europäischen Tradition allerdings gibt es abweichend von römischen Personensachen, von der römischen Personensachen-Alternative, das Verbot der Tierquälerei. Dieses Verbot wird freilich merkwürdig begründet. Es gilt nicht der Tiere wegen, sondern der Menschen wegen. Tiere zu quälen hat, so sagte man und so sagte noch Kant, eine verrohende Wirkung auf den Menschen. Das stimmt. Aber warum stimmt es? Wenn an sich nichts dabei ist, Tiere zu quälen, warum verroht es dann den Menschen? Es können ja wohl nur solche Handlungen den Menschen moralisch schaden, die an sich selbst schlecht sind, weil es an sich selbst verwerflich ist. Darum ist gegen die Menschenwürde, was bei uns offiziell täglich geschieht. Das und nichts anderes ist jenen zu antworten, die sagen, Menschen seien schließlich wichtiger als Tiere. Warum sind sie denn wichtiger? Was macht die Würde des Menschen aus, die ihn über die Tiere erhebt? Was macht ihn zum Herrn der Schöpfung? Seine Fähigkeit, Dinge zu unterlassen, weil sie niedrig, widerwärtig und gemein sind, obwohl er sie ungestraft tun kann. Seine Fähigkeit, für außermenschliche Wesen eine Fürsorgepflicht zu übernehmen. Seine Fähigkeit, das Schwache zu schützen. Tiere sind schwach. Wer sie quält, wird nie befürchten müssen, dass ihnen ein Rächer entsteht, der den Spieß eines Tages umdreht. Sie werden nie als Kläger auftreten, nie als Richter, nie als Wähler. Was heute aus dem einzigen Grunde verboten, na Moment, warte, was heute an Millionen von Versuchstieren geschieht, muss aus dem einzigen Grunde verboten werden, weil es mit der Selbstachtung einer menschlichen Rechtsgemeinschaft unvereinbar ist. Unser Gesetz verbietet es nur, Tiere willkürlich und ohne vernünftigen Grund zu quälen. Was ist ein vernünftiger Grund im Sinne dieses Gesetzes? Jeder vermeintliche oder angebliche Vorteil des Menschen, und dies vor allem dann, wenn das Wort wissenschaftlich dabei Verwendung findet. Die fürchterlichste Einschüchterungsvokabel der Gegenwart. Er sagt dann weiter, im Zusammenhang mit der Herstellung von Augentropfen, die die Pupillen der Damen am Abend vergrößern, dürfen Hunderte von Testhasen blind gemacht werden. Zum Testen von Kosmetika darf den Tieren bei lebendigem Leib das Feld abgezogen und der Wirkstoff dann erprobt werden. Ich frage, warum ist dann auch nicht ein guter Grund, wenn ein Sadist durch Tierquälerei Befriedigung findet? Schließlich handelt es sich ja um den Lustgewinn eines Menschen und dies nur auf Kosten eines Tieres. Aber es ist eben ein Irrtum zu glauben, jeder beliebige Vorteil des Menschen rechtfertigt jedes beliebige Leiden von Tieren. Es wird Zeit, dass der Gesetzgeber mit dieser Auffassung Schluss macht, die dem gigantischen KZ-Betrieb als Alibi dient. Ja, das ist so ein markantes Plädoyer von Robert Spemann. Und er sagt dann, sogar wenn die Tierversuche wirklich den Nutzen hätten, den ihnen ihre Propagandisten vorschreiben, müssten wir uns nicht weigern, diesen Preis zu zahlen. Viele Menschen würden bereit sein, auf die Produkte dieser Praxis zu verzichten, wenn sie genötigt würden, sich vorher genau anzuschauen, was da geschieht. Und wenn sie gar selbst dabei mitwirken müssten, es geht da um Medikamente eben, sterben müssen wir schließlich alle. Und wer um jeden Preis zu leben wünscht, gerade dessen Leben ist nicht jeden Preis wert. Starkes Wort. Ja, also das ist Robert Spemann, auf den kommen wir auch noch später zurück. Und Im Zusammenhang mit Fragen des Tierschutzes wird oft die Frage gestellt, wie man es verantworten könne, sich um das Wohl von Tieren zu kümmern, solange die Not und Elend der Menschen in der Welt eher zu es abnimmt. Das ist oft so, dass sich Tierschutzorganisationen den Vorwurf fallen lassen müssen, ihr kümmert euch da um streunende Hunde in Rumänien, aber warum macht sie ja nicht das oder jenes? Ne? Und diese Vorwürfe kommen häufig von Leuten, die gar nichts machen. Da hat in Deutschland einmal jemand sehr schön gesagt, bei einer Bundestagsdebatte, diesen durchaus verständlichen Erwägungen kann man nur entgegenhalten, dass Ethik unteilbar ist. Ethik gegenüber den Menschen und Roheit gegenüber Tieren sind zwei Verhaltensweisen, die sich nicht vereinbaren lassen. Insofern ist das Streben nach verbessertem Schutz der Tiere kein Ausweichen und erst recht keine Resignation vor den großen ungelösten Fragen einer sittlichen Ordnung, mit der sich Menschen untereinander und miteinander begegnen sollten, sondern eine notwendige Vervollständigung jener ethischen Grundsätze, die unser Handeln bestimmen. Also Tierschutz und Menschlichkeit gehören zusammen. Ja, Papst Franziskus hat da ja ganz wesentlich auch ein Umdenken in der katholischen Kirche signalisiert. Gerade eben im katholischen Bereich war ja sozusagen der Umgang mit Tieren alles andere ist vorbildlich. Weil da ist der Mensch, der nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden ist, und da ist das Tier, da gehört alles dazu. Nicht mein früherer Chef, ich war ja in den 70er Jahren Assistent an der Zoologie hier, Professor Schubert Soldern, hat, wenn jemand von dem Tier gesprochen hat, hat immer gesagt, was meinen Sie, wenn Sie das Tier sagen? Meinen Sie da eine Amöbe oder meinen Sie den Schimpansen? Ja, was ich auch vergessen habe zu erwähnen, also die Ethik von Albert Schweitzer, die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben, war ja im Abendland etwas Sensationelles und Bahnbrechendes in mancher Hinsicht, aber im fernen Osten sozusagen gelebte Ethik, gelebte Religion. Also es ist das. Wir reden da über eurozentrische Sachen. Nicht? Im Hinduismus und andere Religionen, für die ist so eine Ethik, wie sie Albert Schweitzer formuliert, eigentlich immer schon eine Selbstverständlichkeit gewesen. Das muss man einfach dazu sagen. Aber jedenfalls, Papst Franziskus hat in der Richtung in der Umweltenzyklika ja, die Laudato Si hat er eben auch sehr klar sich in dieser mit geschöpflichen Ethik ausgedrückt.
Ich würde gerne noch mal fragen, weil wir jetzt gleich wieder gehen müssen, was ist mit dieser Diskussionsrunde auf sich?
Ja, also.
Also, ich habe ihn gefunden, so in den
Wie nee, haben Sie nicht gefunden? Also es gibt, ja, es geht noch einmal um, ja, machen wir da vielleicht für heute Schluss. Ja, ich habe vorgeschlagen, es gibt einen Kurs im E-Learn, der heißt Boku Forum Umweltethik.
In
Lern. Ja, in Lern. Und ich habe für den schon Werbung gemacht. Da geht es eben darum, wir haben ja heute gesehen, es gibt durchaus interessante Fragen, über die ihr diskutieren wollt. Und es werden noch mehr dazukommen. Und da ist eben dann die Möglichkeit, dass von Ihnen Vorschläge kommen, Zum Beispiel, ich habe den und den Film gesehen, den finde ich toll, ja, den würde ich gern diskutieren oder anderes. Und wir finden uns dann als eine kleine Gruppe zusammen, die interessiert ist, suchen uns irgendwo einen Seminarraum, der passend ist und diskutieren dann in aller Ruhe das eine oder andere Thema. Und da haben sich bisher, glaube ich, zwei oder drei angemeldet, was ein bisschen wenig ist. Und meine Hoffnung wäre, das hat manchmal, es wird ja schon seit vielen Semestern gemacht, manchmal recht gut funktioniert, vor allem wenn eine Kollegin oder ein Kollege sich dieser Sache annimmt und sagt, macht ein paar Themenvorschläge und Umfragen und zu dem Thema melden sich, weiß ich, fünf, sechs oder sieben oder acht und man setzt sich dann zusammen und diskutiert darüber. Und ich glaube, da gäbe es viel, viel Anlass dazu. Also in BocuLearn findet man das, Bocu Forum Umweltethik, und das zum Einschreiben braucht man ein Passwort und das ist Schweizer mit DZ, mit Albert Schweizer. Also ich lade Sie nochmal ein. Das ist nicht, weil mir langweilig ist, aber ich habe immer wieder auch bei diesen kleinen Runden habe ich immer wieder was dazugelernt und für mich ist auch ganz wichtig, insofern den Kontakt zu der jungen Generation zu haben und von ihnen zu hören, wie sie viele Dinge sehen, weil jeder neigt ja dazu, dass das, wie ich Dinge sehe, ist eigentlich so selbstverständlich, das muss jeder andere auch so sehen, weil so ist es eben nicht. Und daher ist es, glaube ich, sehr vernünftig, wenn man diese Gelegenheit nutzt und ich lade Sie nochmals herzlich ein. Und freue mich, wenn es von Ihnen Anregungen gibt. Damit für heute danke und bis zum nächsten Mal.